Ich habe noch was vergessen. Kapitel 2, das ist mir entgangen. Das rote Seil. Sie schämte sich nicht des roten Seils. Die hat ja ihre Verwandten und Bekannten, jedenfalls hat sie das weitergesagt. Und der Herr Jesus schämt sich nicht ihrer. Der Herr Jesus schämt sich nicht, eine Hure in seinem Ahnenregister zu haben. Und wenn er sich nicht schämt, dieser Hure, dann schämt er sich auch unser nicht. Wir haben in der Bibel mehrere solche Beispiele. Hebräer 2, Vers 11, ich habe hier die Verse an der Folie. Er schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Der Herr Jesus schämt sich nicht, solche in seiner Schar zu haben, wie wir sind. Hebräer 11 heißt es in Vers 16, Gott schämt sich ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Er bereitete ihnen eine Stadt. Und wenn er sich nicht schämte, dann wollen wir uns auch seiner nicht schämen, so wie diese Hure sich Gottes nicht geschämt hat. Es ist interessant, ihr Leben wurde ja ganz anders. Mit dem Tag, vorher hatte sie trostlose Aussichten, denn sie wusste, der Josua kommt und es wird mein Ende. Und jetzt kommt Josua und es ist ihre Freude. Und die hat dann eine andere Freimütigkeit haben können in Jericho. Die hat ganz anders auftreten können. Die hat mit den Leuten reden können. Vor allem mit ihren Verwandten. Und wir werden aufgefordert auch, dass wir uns nicht schämen und das rote Seil sehen lassen. 2. Timotheus 2, Vers 15, befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht schämt. Und Paulus sagte, ich schäme mich nicht des Evangeliums, also der guten Botschaft von Christus. Denn sie ist Gottes Kraft zur Rettung einem jeden, der glaubt. 2. Timotheus 1, Vers 8, schäme dich also nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Paulus geht mit gutem Beispiel voran, Vers 12, ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und ich bin überzeugt, er vermag mein Anvertrautes für jenen Tag zu verwahren. Und wenn wir leiden müssten, sollen wir uns auch nicht schämen, 1. Petrus 4, Vers 16. Wenn jemand leiden muss als Christ, dann schäme er sich nicht. Wir dürfen dieses rote Seil raushängen lassen. Da hatte sie ein ganz anderes Leben, diese Frau. Jetzt hatte sie Zukunftsaussichten und jetzt hatte sie eine große Freimütigkeit. Was Jericho betraf, da gab es nicht viel zu verlieren. Das war sowieso alles dahin. Kapitel 3 und 4 ist jetzt der Durchzug durch den Jordan. Da haben wir zuerst einmal in den Versen 1 bis 6. Vers 1 bis 6. Die Vorbereitungen, direkte Vorbereitungen jetzt. Dann Verse 7 bis 13 ist dann die Anweisung an die Priester vor dem Durchzug, was sie zu tun haben und die Ankündigung dieses Wunders, dieses Naturwunders. Dann das Wunder selber in Versen 14 bis 17 und dann haben wir nach dem Durchzug die 12 Steine in der Mitte des Flusses und zum Schluss noch Verse 15 bis vor zum Schluss die Aufrichtung der 12 Steine auf der anderen Seite des Flusses, beziehungsweise in Gilgal, was ein bisschen weiter weg war, nicht direkt auf der anderen Seite des Flusses. Das war schon einige Kilometer zum Marschieren. Also, Verse 1 bis 6, die direkten Vorbereitungen, da machte sich Josua früh morgens auf und sie brachen auf von Sittim und kamen an den Jordan, er und alle Söhne Israels, und sie übernachteten dort, ehe sie hinüberzogen. Also nicht vergessen, der Jordan hat Hochwasser geführt und aber alles überflutet. Das Wetter wird auch nicht so Sonnenschein gewesen sein wahrscheinlich, das wissen wir nicht, aber das ist schwierig, wenn hier alles voll Schlamm ist, alles voll Wasser, kilometerweit. Jetzt verbringen sie die Nacht noch dort, wo es einigermaßen trocken ist, bevor sie hinüberziehen. Vers 2, und es geschah am Ende von 3 Tagen, da gingen die Vorsteher mitten durchs Lager und sie geboten dem Volk und sagten, sobald ihr die Lade des Bundes Jahwes eures Gottes seht und die Priester, die Leviten, sie tragen, so sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Also das Volk schaut auf die Lade und sobald sie die Lade sehen, wie sie sich bewegt, dann sollen sie aufbrechen, hinten reingehen. Vers 4, doch zwischen euch und ihr soll eine Entfernung von etwa 2000 Ellen an Maß sein. 1 Kilometer Abstand bitte. Und ihr sollt nicht nahe kommen, damit ihr den Weg wisset, auf dem ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg früher nicht gezogen. Dieses ihr sollt ihr nicht nahe kommen ist ein Klammersatz. Also man muss so lesen. Doch zwischen euch und ihr soll eine Entfernung von etwa 2000 Ellen an Maß sein, in Klammer ihr sollt ihr nicht nahe kommen, damit ihr den Weg wisset, also die sollen hinter der Lade hergehen, damit sie den Weg wissen, auf dem sie gehen sollen, denn diesen Weg sind sie früher nicht gezogen. Das ist jetzt ein neuer Weg. Das ist jetzt ein ganz neuer Weg für Israel. Wir merken, es ist jetzt sehr wichtig, auch wie das ausgedrückt wird. Was jetzt geschieht, ist von äußerster Wichtigkeit. Ein ganz neuer Weg wird jetzt beschritten. Haltet euch an Gott, schaut zu Gott hin, zur Lade. Josua sagte zum Volk, heiligt euch, reinigt euch, weiht euch dem Herrn. Jegliche Unreinheit muss weg. Man könnte sich ja auf alle mögliche Weise verunreinigen im Volk Israel. Alles muss weg, heiligt euch, denn morgen wird Jahwe in eurer Mitte Wunder tun. Hier wird ein Wunder angekündigt. Josua sagte zu den Priestern und sprach, nehmt die Lade des Bundes auf und zieht vor dem Volk hinüber. Und sie nahmen die Lade des Bundes auf und zogen vor dem Volk hinüber. Dieser Vers gehört eigentlich schon zum zweiten Abschnitt. Und Jahwe sagte zu Josua, an diesem Tag will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie wissen, dass ich, so wie ich mit Mose gewesen bin, mit dir sein werde. Und du sollst den Priestern, die die Lade des Bundes tragen, gebieten und sprechen, wenn ihr an das Ufer des Jordans kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sagte zu den Söhnen Israels, tretet herzu und hört die Worte Jahwes eures Gottes. Also zuerst die Anweisung an die Priester, sie sollen vorangehen mit der Lade und in der Mitte sollen sie dann stehen bleiben, in der Mitte des Jordan. Und dann, Vers 9, Josua sagte zu den Söhnen Israel, jetzt zum ganzen Volk, tretet herzu und hört die Worte Jahwes eures Gottes. Und Josua sagte, hieran sollt ihr erkennen, dass ein lebender Gott in eurer Mitte ist, dass er die Kanaaniter und die Hethiter, die Hebiter, die Perisiter, die Girgasiter, die Amoriter, die Jebusiter gewiss vor euch vertreiben wird. Die 7 Völker werden hier wieder genannt. Und hieran sollt ihr erkennen, dass Gott eure Feinde vertreiben wird. Siehe, die Lade des Bundes Jahwes, der ganzen Erde, zieht vor euch her in den Jordan. Und nun nehmt euch 12 Männer aus den Stämmen Israels, je einen Mann für einen Stamm. Und es wird geschehen, wenn die Fußsohlen der Priester, die die Lade Jahwes der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordans ruhen, so werden die Wasser des Jordans, die von oben herabfließenden Wasser, abgeschnitten werden und sie werden stehen bleiben wie ein Damm. Jetzt wird also das Volk aufgefordert, einen Vertrauensschritt zu tun. Vor allem die Priester müssen vertrauen. Es wird den Priestern gesagt, geht in die Fluten, steigt in die Fluten hinab. Und es wird gewartet, bis ihre Knöchel da drinnen sind. Und dann, wenn die oder bis ihre Fußsohlen da drinnen sind, im Wasser. Ja? Und dann, wenn die Füße nass geworden sind, dann wird das Wasser ruhen. Das Wasser wird von oben her abgeschnitten werden. Es wird einfach nicht weiter fließen, das andere wird abfließen und es wird oben stehen bleiben wie ein Damm. Glaube war also gefragt, hier ist ein Glaubensschritt nötig. Und jetzt kommt das Naturwunder, Vers 14, und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, als die Priester die Lade des Bundes vor dem Volk hertrugen. Und sobald die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in den Rand des Wassers tauchten, also jetzt kommen wirklich die Füße ins Wasser. Der Jordan aber ist voll über alle seine Ufer, die ganze Zeit der Ernte hindurch. Also der Jordan ist nicht nur ein bisschen so hin und wieder mal ein bisschen übergegangen, sondern war die ganze Zeit war der Jordan hier überflutet. Also als die Priester jetzt den Rand des Wassers tauchten mit den Füßen, Vers 16, da blieben die von oben herabfließenden Wasser stehen. Sie richteten sich auf wie ein Damm sehr ferne bei Adam, der Stadt, die seitwärts von Zaretan liegt und die zum Meer der Ebene, dem Salzmeer hinabfließenden Wasser wurden völlig abgeschnitten und das Volk zog hindurch Jericho gegenüber. Hier wird also das Wunder beschrieben. Und die Priester, die die Lade des Bundes Jahwehs trugen, standen festen Fußes auf dem Trockenen in der Mitte des Jordans und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis das ganze Volk vollends über den Jordan gegangen war. Interessant ist, dass es hier also ein Parallelwunder ist, wie beim Auszug aus Ägypten, so beim Einzug in das Land. Die gehen mit trockenen Füßen hinüber. So wie sie mit trockenen Füßen herausgezogen sind aus Ägypten, ziehen sie mit trockenen Füßen ins Land hinein. Die Priester, ihre Füße wurden nass, aber die Füße der Israeliten nicht. Ich möchte dann die Anwendung nachher machen, weil ich denke, wir sollen zuerst mal mit dem Text bleiben. Also jetzt kommt der nächste Abschnitt, Kapitel 4, Vers 1 bis 14. Nach dem Durchzug, also der Durchzug, der war jetzt, Verse 14 bis 17. Jetzt nach dem Durchzug, Kapitel 4, Vers 1 bis 14, es geschah, als das ganze Volk vollends über den Jordan gezogen war, da sagte Jahwe zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, je einen Mann aus einem Stamm, und gebietet ihnen und sprecht, hebt euch von hier 12 Steine auf. Von den 12 Männern hat er vorher ja schon gesagt, aber nicht gesagt, was sie tun sollen. Aber jetzt steht, was sie tun sollen. Nehmt euch also 12 Männer, je einen Mann aus einem Stamm, und gebietet ihnen und sprecht, hebt euch von hier 12 Steine auf aus der Mitte des Jordans, von dem Standort, wo die Füße der Priester festgestanden haben, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie im Nachtlager nieder, wo ihr diese Nacht übernachten werdet. Also jetzt tragen sie aus dem Flussbett, genau dort von der Mitte, tragen sie 12 Steine heraus ans Ufer, dort wo sie übernachten. Die werden sie dann noch weiter tragen müssen, die werden dann einiges zu schleppen haben, diese 12 Männer, kilometerweit. Nämlich bis Gilgal werden sie gehen mit den 12, mit diesen Steinen. Und Josua rief die 12 Männer, die er aus den Söhnen Israels bestellt hatte, je einen Mann aus einem Stamm. Und Josua sagte zu ihnen: Geht hinüber vor die Lade Jahwehs, eures Gottes, in die Mitte des Jordans und hebt euch aus jeder einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme der Söhne Israels, damit dieses ein Zeichen unter euch sei, wenn eure Kinder künftig fragen und sprechen, was bedeuten euch diese Steine, so sollt ihr zu ihnen sagen, weil die Wasser des Jordans vor der Lade des Bundes Jahwes abgeschnitten wurden, als sie durch den Jordan ging, wurden die Wasser des Jordans abgeschnitten und diese Steine sollen den Söhnen Israels zum Gedenkzeichen sein in Ewigkeit. Und die Söhne Israels taten so, wie Josua geboten hatte, und hoben 12 Steine aus der Mitte des Jordans auf, so wie Jahwe zu Josua geredet hatte, nach der Zahl der Stämme der Söhne Israels. Und sie brachten sie mit sich in das Nachtlager hinüber und legten sie dort nieder. Das waren die einen 12 Steine. Und jetzt kommt noch etwas, Vers 9. Und 12 Steine richtete Josua auf in der Mitte des Jordans. Also Josua selber, er nimmt noch 12 Steine, die muss er nicht tragen, sondern die braucht er nur aufrichten dort in der Mitte des Jordans, an der Stelle, wo die Füße der Priester gestanden hatten, die die Lade des Bundes trugen. Und sie sind dort bis auf diesen Tag, bis zum heutigen Tag, sagt er. Und die Priester, die die Lade trugen, blieben in der Mitte des Jordans stehen, bis alles vollendet war, was Jahwe Josua geboten hatte, also dass er zum Volk reden sollte. Nach allem, was Mose Josua geboten hatte, und das Volk eilte und zog hinüber. Also schnell, nicht nur langsam sind sie gegangen, sind schnell da durchgegangen. Und es geschah, als das ganze Volk vollends hinübergezogen war, da zogen die Lade Jahwes und die Priester angesichts des Volkes hinüber. Also die Priester gehen als Erster hinein, bleiben da drinnen, bis das ganze Volk durch ist und gehen als Letzter mit der Lade wieder heraus. Und die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse zogen gerüstet vor den Israeliten her, wie Mose vor den Söhnen Israels her, wie Mose zu ihnen geredet hatte. Etwa 40.000 zum Heer gerüstete zogen vor Jahwe her zum Kampf in die Ebenen von Jericho. An diesem Tag machte Jahwe Josua groß in den Augen von ganz Israel, und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, alle Tage seines Lebens. Warum? Na, er hatte das Wunder angekündigt. Und es ist eingetroffen. Da wurde Mose Josua groß. Das hat seine Autorität natürlich sehr, sehr gestärkt. Man hat gemerkt, Gott steht hinter Josua. Und sie fürchteten ihn im positiven Sinne, also mit großem Respekt, anerkannten sie seine Autorität. Wie sie Mose gefürchtet hatten, alle Tage seines Lebens. Jetzt sind also in der Mitte 12 Steine aufgerichtet und auf der anderen Seite liegen die 12 Steine da. Was geschieht mit denen? Da müssen wir noch warten. Vers 15. Jahwe sagte zu Josua: Gebiete den Priestern, die die Lade des Zeugnisses tragen, dass sie aus dem Jordan heraufsteigen. Und Josua gebot den Priestern und sagte: Steigt aus dem Jordan herauf. Und es geschah, übrigens, hier könnte man auch über Plusquamperfekt übersetzen, Vorvergangenheit. Und Jahwe hatte zu Josua gesagt: Gebiete den Priestern, die die Lade des Zeugnisses tragen, dass sie aus dem Jordan heraufsteigen. Denn vorher hat es ja gerade beschrieben. Ja. Und Josua hatte geboten, hatte den Priestern geboten und gesagt: Steigt aus dem Jordan herauf. Und es geschah, als die Priester, die die Lade des Bundes Jahwes trugen, aus der Mitte des Jordans heraufstiegen, oder heraufgestiegen waren, ja, als die Fußsohlen der Priester das Trockene betraten, da kehrte das Wasser des Jordans an ihren Ort zurück und sie flossen wie früher über alle seine Ufer. Und das Volk stieg aus dem Jordan herauf am 10. des ersten Monats und sie lagerten in Gilgal an der Ostgrenze von Jericho. Gilgal ist jetzt ein Stück weiter, und jetzt muss ich die Folie suchen, wo ich das hatte. Hier sieht man es nur undeutlich, aber doch ein bisschen. Da haben wir hier da sind sie übergezogen, ja. Jericho liegt etwa 12 Kilometer entfernt und Gilgal liegt auch einige Kilometer von Jordan entfernt. Also sie hatten hier schon noch ein Stück zu gehen bis Gilgal. Vielleicht habe ich noch eine bessere Karte. Hier ist besser. Hier sieht man, Gilgal ist relativ nahe bei Jericho und doch ein Stück weit von dem Jordan entfernt. Also wohl auch gegen die 10 Kilometer. Wenn Jericho etwa 12, 15 Kilometer entfernt ist, dann sind es auch 10 Kilometer, schätzungsweise. Wo waren wir? Vers 17. Josua gebot den Priestern, steigt herauf. Vers 18, es geschah, als die Priester die Lade des Bundes trugen und heraufgestiegen waren, da kehrte das Wasser zurück. Vers 19, und das Volk stieg aus dem Jordan herauf am 10. des ersten Monats und sie lagerten in Gilgal an der Ostgrenze von Jericho. Und jene 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua in Gilgal auf. Und er sagte zu den Söhnen Israels, wenn eure Kinder künftig ihre Väter fragen, sprechen, was bedeuten diese Steine? Sollt ihr es euren Kindern kundtun und sprechen, auf trockenem Boden ist Israel durch diesen Jordan gezogen. Denn Jahwe, euer Gott, hat die Wasser des Jordan vor euch her ausgetrocknet, bis ihr hinübergezogen wart, so wie Jahwe, euer Gott, mit dem Schilfmeer tat, dass er vor uns austrocknete, bis wir hinübergezogen waren. Hier merken wir, hier der inspirierte Schreiber zieht auch die Parallele zu dem Auszug aus Ägypten von damals. So wie Jahwe, euer Gott, mit dem Schilfmeer tat, dass er vor uns austrocknete, bis wir hinübergezogen waren, Vers 24, damit alle Völker der Erde die Hand Jahwes erkennen, dass sie stark ist, damit ihr Jahwe, euren Gott, fürchtet, alle Tage. Also, diese Überquerung, sollten wir uns ein bisschen jetzt noch Gedanken machen über diese Überquerung und warum das genau so gemacht wurde, dass zuerst die Priester die Bundeslade hineintragen und dann das mit den Steinen, 12 Steine in der Mitte des Flusses, die sollen eine Erinnerung sein, obwohl man sie nicht mehr sieht. Der Josua hat die 12 Steine brav aufgerichtet in der Mitte des Flusses und dann kam das Wasser und man sah sie nicht mehr. Aber man wusste, aber da waren 12 Steine. Das waren 12 Gedenksteine. Und dann die 12 Steine am Westufer des Flusses, beziehungsweise in Gilgal dann, die sollten erinnern, wie Gott seinem Volk hier wunderbar hindurchgeholfen hat, und es sollte eine Erinnerung sein für das Volk Israel. Ich möchte ein bisschen wieder zu dem zurückkommen, wo wir gestern waren, dass wir ein bisschen den Überblick haben. Wir hatten ein großes Hindernis, um ins Land zu kommen. Das Hindernis war dieser Jordan. Wie bringe ich ein Heer über einen Fluss? Das ist wirklich schwierig, wenn es ein Millionenheer ist oder ein Millionenvolk ist. Und das nächste wird sein, wie komme ich in eine verschlossene Stadt hinein? Und das nächste wird sein, wie kriege ich einen Feind aus der Stadt heraus bei Ai? Ja? Und das nächste ist, wie bekämpfe ich eine Übermacht auf freiem Feld, wenn der Tag zu Ende geht? Und ich bräuchte noch Zeit. Es sind lauter so Probleme, die da entstehen. Und wir sehen, wie der Herr überall dabei ist. Die Hindernisse also. Das Hindernis hier, der Jordan, ein Hindernis der Natur. Der Jordan ist so breit bei Flut, dass man kaum hinüber sieht ans andere Ufer. Brücken bauen ist unmöglich. Und das andere Hindernis wäre gewesen, was du siehst, wenn drüben die Feinde warten. Ja, und jetzt haben wir gesehen, alle diese Hindernisse werden beseitigt. Die Kundschafter kommen zurück, keine Feinde sind da. Jetzt das nächste Hindernis, ja, wie kommen wir da drüber? Gott sagt, ich mache das so, ich trockne den Fluss aus und ihr könnt hinüber. Wir wollen jetzt zu dem Punkt der Anwendung kommen. Und wir denken dran, wenn ein Mensch vor der Frage steht, wie komme ich in das Erbteil, in das göttliche Erbland? Wie komme ich in das Land, in das ewige Land, das Gott eigentlich für den Menschen bereit hätte? Es gibt da ein paar Hindernisse, riesengroße Hindernisse. Ein großes Hindernis ist die Gefahr des Todes. Der Tod, jeder Mensch weiß, er muss sterben. Und viele denken sich, ja, mit dem Sterben, dann ist vorbei. Ich bräuchte ein Erbe, wo es kein Sterben mehr gibt. Ich bräuchte ein Land, ein Stück Land, wo man wohnen kann und wo man nicht mehr stirbt. Und man lebt in einem Universum heute, wo man merkt, es geht alles kaputt, es ist alles im Abbau. Ich habe vor kurzem in der Zeitung oder irgendwo gelesen, dass man jetzt nicht mehr lebt von den Ressourcen, jetzt zapft man die Ressourcen an, die auf dieser Welt gibt, die man eigentlich noch bräuchte, um weiterzuleben. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass sich die Ressourcen erneuern und es bleibt immer gleich, oder? Sondern wir nehmen die Ressourcen und die Ressourcen nehmen jetzt so drastisch ab, dass man rechnen muss, irgendwann hat die Erde keine Ressourcen mehr, keine, was weiß ich, Rohstoffe, die man halt braucht. Wir leben in einem sterbenden Universum und das Leben selber, unser eigenes Leben, rinnt uns davon. Und diese Geschichte, die kann man so gut evangelistisch verwenden und den Menschen zeigen, schau, was machen wir mit unserem Dasein? Was machen wir mit unserer Existenz? Gibt es denn eine Zukunft für unsere Existenz? Und der Petrus spricht, ich habe es gestern gelesen, Petrus spricht von einer Wiedergeburt, dass Gott die Gläubigen hier wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten und zu einem Erbteil, das unvergänglich ist und das also nicht ausbrennt oder ausrinnt, zu einem Erbteil, das unverwelklich ist, das schön ist, zu einem reinen, schönen, unvergänglichen, ewigen Erbteil durch die Auferstehung Jesu Christi. Das heißt, Petrus sagt, der ganze Todesprozess, der heute existiert, könnte aufgehalten werden durch etwas, was Gott getan hat. Nämlich Gott, und er sagt, die Auferstehung Jesu Christi. Also unser Todesprozess könnte aufgehalten werden durch etwas, was der Herr Jesus für uns tat. Gott möchte nicht, dass einfach alles einem Ende entgegengeht und dann ist alles aus und alles fertig und wir sind alle verloren. Nein, eines Tages wird die Schöpfung befreit werden zu einer herrlichen Freiheit. In Römer heißt es zur Freiheit der Kinder Gottes. Kinder Gottes, die ein ewiges Leben haben. Kinder Gottes, die aus der Auferstehung leben. Das heißt, und der Herr Jesus selber sprach einmal von der großen Wiedergeburt. Eines Tages in der Wiedergeburt, dann wird der Menschensohn herrschen und auf seinem Thron sitzen. Es gibt also eine Geburt aus dem Tode heraus. Und wie geschieht das? Nun, das Entscheidende ist, dass hier jemand in den Tod gegangen ist für uns und dann aus dem Toten wieder auferstanden ist. Das zweite Problem ist also nicht nur der physische Tod, sondern der geistliche Tod. Das erste war die potenzielle Gefahr, die ganze Erde geht kaputt, alles geht Richtung Tod. Und das zweite ist, wir sind geistlich tot, das sind wir bereits tot, in Sünden und in Übertretungen. Epheser 2, Vers 1 bis 3 ist davon geschrieben, der Mensch ist geistlich tot. Und wie kann der Mensch von dem geistlichen Tode herauskommen? Und er sagt, nur genau durch das Gleiche, durch die Auferstehung Jesu Christi. Da ist jemand in den Tod gegangen und ist aus dem Toten wieder heraufgestiegen. Das Ganze war ein Wunder. Und hier in Josua stehen die Menschen vor dem großen Erbland. Wie kommt man in das Land hinein? Da muss ein großes Wunder geschehen. Und der Fluss wird jetzt trocken und jetzt steigt der Herr der ganzen Erde steigt ins Flussbett hinab. Dort tief unter dem Meeresspiegel, im 390 Meter unter dem Meeresspiegel befinden wir uns. An der sehr, sehr tiefsten Stelle, vielleicht die tiefste Stelle überhaupt, wo Menschen hinuntersteigen können. Dort im Jordantal, das ist weit unter dem Meeresspiegel. Und dort steigt jetzt der Herr der ganzen Erde, so heißt er, Vers 4. Der Herr der ganzen Erde steigt jetzt ins Flussbett hinab. Und da habe ich gestern ein Lied zitiert, oder ich wollte es zitieren, und dann habe ich es nicht gefunden. Das Lied geht so, tiefer noch muss die Liebe gehen. Sie hat sich an unseren Platz gestellt. Er hing am Kreuz in Schmach und Wehen, starb für eine verlorene Welt. Das ganze Lied beginnt mit, tief neigt der Himmel sich zu Armen. Immanuel wollte sich uns nahen. Gott wurde Mensch, oh welch Erbarmen. Du, sein Volk, bete staunend an. Wer kann dies Lieben je erfassen? Hier unter Sündern zieht er ein. Er, den das Weltall nicht kann fassen, will vollkommener Diener sein. Tiefer noch muss die Liebe gehen, hat sich an unseren Platz gestellt. Er hing am Kreuz in Schmach und Wehen, starb für eine verlorene Welt. Der Herr Jesus Christus ging in den Tod ganz tief hinab, der Herr der ganzen Erde, steigt hinab das Wunder von Golgatha. Und dann steigt er wieder heraus aus den Toten, steigt heraus, um uns mitzunehmen in ein anderes Land, in ein Erbland, wo wir sein können mit ihm. Man merkt, diese Geschichte, die ist nicht nur einfach so ein schönes Wunder, dass man halt da sind sie durch den Fluss gegangen, wunderbar, hat Gott das gemacht und die Völker haben gestaunt. Nein, da steckt mehr dahinter. Da ist auch eine Botschaft, die zeigt, der Gott Israels identifiziert sich mit seinem Volk. Er kommt in der Lade des Bundes, kommt da ganz mit und kommt an diese tiefe Stelle dort hinein. Und dann nimmt er sein Volk mit und sagt, so, und jetzt zieht ihr vorüber da unten, mitten an der untersten, tiefsten Stelle, oder? Da zieht ihr jetzt alle vorüber und wenn ihr alle durch seid, dann komme ich da wieder mit rauf. Es ist wie wenn er sich identifiziert und er holt das Volk mit sich durch, bringt das Volk mit sich durch den Tod, durch diese Tiefe des Tales. Der Jesus, das Volk geht hinter der Bundeslade her, aber mit Abstand. 1000 Meter Abstand hinter der Bundeslade. Alle sollen sehen, welch großes Wunder. Alle sehen den großen Abstand. Der Herr Jesus, der ging den Weg ganz alleine, mit großem Abstand. Und in diesem Punkt können wir ihm nicht folgen, wo er gesühnt hat für unsere Sünden. Aber wir sollen mitgehen, sagt er jetzt. Wir sollen jetzt mitgehen, aber bitte mit Abstand, mit großem Respekt. Sollen wir daran denken, was er für uns getan hat? Und jetzt sagt er, jetzt nehme ich euch mit. Ich bin für euch gestorben, aber mehr noch, weil ich stellvertretend für euch gestorben bin, dann gilt das so viel wie, als dass ihr auch gestorben seid. Kommt mit. Aber er hat gesühnt. Da ist ein großer Abstand zwischen ihm und uns. Wir sind einfach identifiziert. Wir werden jetzt identifiziert mit ihm. Und das ist, was Römer 6 uns auch erklärt. Christus ist für uns gestorben und wir sind mit ihm gestorben. Auch Galater 2, wir sind mit ihm gekreuzigt worden, heißt es dort. Römer 6, Galater 2, Vers 19, Römer 6, Vers 6 bis 11. Der Herrscher von Himmel und Erde, hier der Herrscher der ganzen Erde, der Herr der Erde, der Herr über die Natur, der geht hier hinein und die Natur beugt sich. Die Natur bleibt still, das Wasser bleibt still, hier geht der Herr. Der Herr geht da durch und die Natur, die bleibt stehen, der Fluss bleibt stehen vor Ehrfurcht, weil der Herr geht da jetzt durch. Der Herr der ganzen Erde. Und der Jordan lässt ihn passieren, den Herrn, bis er fertig ist, bis er durch ist. Und wenn er fertig ist, dann kommt der Fluss wieder weiter. Warum ging der Herr diesen ungemütlichen Weg durch den Jordan? Warum ging er nicht direkt? Der Herr der ganzen Erde hat doch kein Problem, da drüber zu springen. Warum geht der Herr den ungemütlichen Weg durch die Jordanebene, durch den Jordanfluss? Das hätte er nicht nötig gehabt. Warum ist der Herr Jesus diesen Weg gegangen? Weil er nicht einfach nur hingegangen ist, um für sich das Land in Besitz zu nehmen. Wenn der Herr Jesus für sich den Himmel in Besitz nehmen wollte, dann braucht er nicht diesen ungemütlichen Weg gehen. Der Herr Jesus wollte uns mitnehmen und um uns mitzunehmen, da muss er diesen Weg in die Tiefe gehen. Also er kam nicht einfach deshalb, um für sich selber das Land in Besitz zu nehmen, das ihm ohnehin gehörte. Nein, er kam, um uns ins Erbe hineinzubringen. Und zuerst durch den Jordan hindurch, und dann in das verheißene Erbe hinein, da muss er als Vorläufer hindurch, der Herr der ganzen Erde, damit jetzt wir nachfolgen. Hebräer 6 lesen wir, dass der Herr als Vorläufer hineingegangen ist für uns in das Heiligtum, in dieses Erbteil. Da heißt es in Vers 19, Hebräer 6, Vers 19, die Hoffnung, welche wir als einen Anker der Seele haben, einen sicheren und festen Anker, der in das Innere hinter dem Vorhang hineingeht, wo als Vorläufer für uns hineinging Jesus. Jesus ging als Vorläufer für uns dort hinein. Jesus, nach der Ordnung Melchisedeks, ein hoher Priester in Ewigkeit geworden. Hier nur das eine Punkt, er ging als Vorläufer für uns dort hinein. Er ging als Vorläufer für uns in das ewige Land, in das verheißene Land der Ewigkeit, ging er hinein. um uns dorthin zu bringen. Und weil wir Sünder sind, musste er sühnen, musste er so tief herabsteigen, musste er so tief hinuntergehen. Wir denken an Psalm 22, in den Staub des Todes legst du mich. Psalm 22, ich weiß nicht welcher Vers. Psalm 22, in den Staub des Todes legst du mich. Vers 16. So tief. Die Psalmen sprechen auch von dieser Tiefe. Die Wasser, die Fluten gingen über mich, sagt er im Psalm. Ich denke, es ist Psalm 69. Ich habe es jetzt nicht vor mir. Die Fluten gingen, deine Fluten gingen über mich. Er hätte nicht müssen. Der hätte einen neuen Himmel und neue Erde schaffen können und gesagt, komm, lass mir die alte Welt, lass mir diese Menschen, tu mir sie weg, vernicht mir, ich mache jetzt einen neuen Himmel und neue Erde und dann schaue ich mir, dann mache ich es, dann lebe ich halt mit den Engeln. Ja? Das hätte alles nicht tun müssen, was er gemacht hat. Dann wären wir alle verloren gegangen. Aber um diese Barriere des Todes zu brechen, ging er hinein. Ging er für uns hinein. Und wir stehen da, staunen und halten Abstand, einen Kilometer Abstand und beten an, was er für uns getan hat. Gott machte Josua groß. Heißt es, oder? Kapitel 3, Vers 7, ich möchte jetzt in diesen Tagen werde ich Josua groß machen. Und Kapitel 4, Vers 14. Oder Vers, wo war das? Da hat er, in dieser Zeit hat er Josua groß gemacht, oder? Und wie viel größer wird uns der himmlische Josua, Jesus, der Jeshua, wenn wir auf Golgatha schauen. Auf Golgatha, da machte Gott Jesus Christus groß. Und er hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen müssen. Philipper 2, Vers 11, 12. Und alle Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Da machte Gott seinen Josua groß, seinen Jesus groß. Ja, und was bringt uns dahin, dass wir ihm gehorchen, dass wir ihm fürchten, dass wir ihm nachfolgen? Dieses Wunder, dass er für mich in die Tiefe ging. Hier ist der Psalm, Psalm 69, Vers 16. Lass die Fluten der Wasser mich nicht fortschwemmen. Lass die Tiefe mich nicht verschlingen. Lass die Grube ihren Mund nicht über mir verschließen. Psalm 69 ist ein messianischer Psalm. Der Hohn hat mein Herz gebrochen. Und mit Essig und haben sie mich getränkt und so weiter. Lass die Flut der Wasser mich nicht fortschwemmen. Die Fluten gingen bis an die Kehle. Und dann hat Gott ihn auferweckt. Er ist auferstanden zur Herrlichkeit und uns hat er mitgenommen. Er ist auferstanden, damit wir auch Leben bekommen durch den Glauben an ihn. Kapitel 4, Vers 6. Gedenksteine. In der Mitte des Jordans rausgeholt. Dort in der Mitte des Jordans hat Josua einen Haufen gemacht. Dann die anderen Steine rausgeholt aus der Mitte des Jordans, Vers 6, damit dieses ein Zeichen unter euch sei, wenn eure Kinder künftig fragen und sprechen, was bedeuten euch diese Steine? Ein Zeichen, wenn Israel dann im Erbland sein wird und wenn der Herr sie segnen wird, dann werden sie reich werden. Dann wird die Frucht groß sein und jeder wird unter seinem Feigenbaum sitzen und jeder wird unter seinem Weinstock sitzen und werden die Trauben genießen und Rosinenkuchen essen und die Milch wird fließen und den Honig werden sie haben. Es wird wunderbar und sie freuen sich über die Segnungen des Landes. Aber wenn man dann so voller Segnungen des Landes ist, dann könnte man leicht vergesslich werden. Dann wird man dicker und dicker, weil die Kühe bringen auch, die Kühe und die Schafe und die Ziegen, alles ist da und es gibt viel zu essen. Der Herr segnet, wunderbar, wenn der Herr segnet, herrlich. Aber dann muss man aufpassen, dass man nicht Gott vergisst, Hier sind Gedenksteine. Wie ist es bei uns? Ja, wir werden auch gesegnet. Wir leben mit dem Herrn. Wir sehen, wie der Herr uns segnet. Wir haben feine Familien. Unsere Kinder bekommen Ausbildung, können studieren, bekommen einen guten Job, verdienen sehr gut. Und es ist alles der Segen des Herrn. Bekommen einen guten Beruf. Es ist alles der Segen des Herrn. Wir sind dankbar für den Beruf, für die Arbeit. Und jetzt haben wir Freizeit. Wunderbar. Jetzt haben wir auch Geld. Können wir uns ein bisschen was leisten. Jetzt können wir in den Urlaub fahren. Und dieses und jenes und dieses und alles. Alles der Segen des Herrn, oder? Und dabei kann man irgendwie vergesslich werden. Das kann gleichzeitig eine Gefahr werden, der Segen des Herrn. Was könnte Gott tun, dass das nicht passiert, dass wir Gott vergessen? Er sagt, richte diese Gedenksteine auf. Dass die Israeliten immer wieder dran denken, was Gott getan hat, wie er sie durch den Jordan da geführt hat. Papa, wozu sind diese Steine? Ah, das hat Gott, Gott hat was Gewaltiges getan. Gott hat uns da mitgenommen. Er selber ist in die Tiefe des Jordan hinein und hat uns mitgenommen. Wir sind da durchgegangen. Alle Völker haben es gesehen und haben gezittert vor uns. Gott ist großartig und man betet Gott an. Ein Zeichen, Gott kam vom Himmel herunter, um uns zu erlösen. Der Herr des Himmels wurde der Herr der Erde und hat uns ins Erbteil gebracht. Das ist für uns jetzt wichtig. Was wird uns davon abhalten, dass wir nicht egoistisch werden und materialistisch und uns zu sehr an diese Dinge irdischen Segnungen hängen? Da gibt es eine beständige Erinnerung, Gedenksteine, die man immer wieder hinkommt und die uns erinnern an das, was der Herr für uns getan hat. Es ist nicht umsonst, dass der Herr Jesus gesagt hat, tut dies zu meiner Erinnerung. Er nimmt den Kelch, stellt ihn dahin. Die Jünger, das war ein ganz besonderer Abend dort. Der Abend, bevor er ans Kreuz ging. Er hat den Kelch hingestellt. In Lukas sieht man das so schön. Der nahm den Kelch, mischt den Kelch und dann heißt es, und der Kelch steht. Und er nahm Brot. Aber der Kelch steht immer noch, wurde nicht verteilt. Kelch ist gemischt worden und stand dann da. Und dann nimmt er Brot und bricht und sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Und dann nimmt er den Kelch und sagt, dieser Kelch ist der Bund, der neue Bund in meinem Blut. Tut das, so oft ihr daraus trinkt. Zur Erinnerung an mich. Immer wieder soll man das tun, dass uns das abhält davon, dass wir nicht zu stark uns über die Segnungen freuen und uns laben in den Segnungen, wie er uns alle gibt, sondern dass wir immer daran denken, wie viel es in ihm gekostet hat, dass wir erlöst sein können und dass es uns so gut gehen darf durch die Gnade des Herrn. Immer wieder soll Israel erinnert werden, die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes im Land, wie kam ich in dieses herrliche Erbteil hinein? Oft gibt es Dinge, die uns abhalten von der stillen Zeit. Segnungen, die uns abhalten von der stillen Zeit. Oder? Ja. Eines Tages wird uns der Herr eine Galaxie geben. Du bekommst die Milchstraße so und so und er bekommt eine andere Milchstraße zum Verwalten, ja, in seiner neuen Schöpfung. Was wird uns dann erinnern lassen an den Herrn? Können wir dann sagen, wir haben auch so viel zu tun, wenn wir so viele Milchstraßen verwalten müssen. So viel zu tun für den Herrn. Es wird immer das Lamm im Zentrum des Thrones stehen, das Lamm, das frisch geschlachtete Lamm in der Mitte des Thrones wird sie weiden, wird sie führen. Das Lamm wird jeden Schritt von den Gläubigen führen in der Ewigkeit, in den Aufgaben, die wir dann haben werden. Was sagt Paulus? Epheser 2, Vers 11, was sagt er? Da spricht er auch von den Segnungen. Epheserbrief ist ja der Brief der Segnungen. Was sagt er dort? Der Herr hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen, sagt er in Vers 1, in Kapitel 1, Vers 3. Und dann sagt er in Kapitel 2, dass Gott uns gerettet hat. Er hat uns herausgeführt, die wir tot waren, Kapitel 2, Vers 1. Wir waren tot in Übertretungen. Was hat Gott gemacht? Er hat uns mitgenommen, hat uns herausgeführt, hat uns mit Christus lebendig gemacht Vers 6, er hat uns erweckt zusammen mit ihm, hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt, jetzt sind wir im Erbteil, jetzt sind wir dort zu Hause im neuen ewigen Land, das wir bekommen haben. Nicht aus Werken, aus Gnade ist es, aus Gnade, denkt immer dran, es ist aus Gnade, Vers 8. Und Vers 11, was sagt er? Darum denkt daran, denkt daran, was ihr früher wart und was der Herr getan hat, dass ihr einst von den Heidenvölkern wart, Unbeschnittene, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ohne Bürgerschaft, außerhalb von Israel, Fremde, den Bündnissen, kein Bündnis mit Gott, keine Hoffnung, ohne Gott. Denkt daran, was war und denkt daran, was Christus getan hat, Vers 13. Nun aber in Christus Jesus seid ihr nahe geworden durch das Blut des Christus. Denkt daran, sagt der Apostel Paulus. Es ist gut, wenn wir immer wieder mal uns zurücksetzen und zurücklehnen und mal zurückdenken. Vielleicht sagen einige von euch, ja, ich war ja nie in der Welt, ich bin fromm aufgewachsen und immer christliche Leute um mich herum. Ja, aber doch, man ist nicht automatisch gerettet. Auch als Mennonit war man mal unter den Heiden. Und auch als Katholik oder sonst irgendetwas. Denk daran, was der Herr getan hat. Praktische Konsequenzen aus diesen historischen Tatsachen. Kommt heraus aus den Jordan, sagt er. Kapitel 4, Vers 15. Kommt heraus, Josua 4, Vers 15. Der Herr sagte zu Josua, gebiete den Priestern, sie sollen heraussteigen. Und das ganze Volk, oder? Vers 19. Das ganze Volk, es stieg heraus aus dem Jordan. Am 10. Tag des ersten Monats, man hat sogar das Datum, hat man sich gemerkt. Kommt heraus. Und was ist jetzt zu tun? Bitteschön, jetzt richtet eure Gedanken auf das Land. Jetzt richtet eure Gedanken auf das, was kommt. Also einerseits ist es gut, zurückzudenken, woher wir kommen. Andererseits sollen sie jetzt, wenn sie herauskommen, ihre Augen richten auf das Land, in das sie jetzt hineingehen werden. Kapitel 5 wird es uns dann zeigen. Sie sollen das Manna hört auf. Das Passa sollen sie schlachten, Beschneidung findet statt und jetzt sollen sie sich an dieses neue Land gewöhnen. Neutestamentlich gesprochen, Kolosser 3, Vers 1. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt wurdet, suche das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, Jordan, ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen worden, zusammen mit Christus, in Gott. Und wenn Christus unser Leben geoffenbart werden wird, eines Tages, wenn Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Sinnet auf das, was droben ist. Jetzt bin ich verbunden mit einem Christus droben. Und mit diesen Gedanken gehen wir dann hin, ins Land, gegen Jericho, gegen Ai und nach Ebal. Das Gesetz wird jetzt aufgerichtet. Aber dazu dann am Nachmittag heute, ab 4 Uhr. Sind noch Gedanken? Wir haben noch ein paar Minuten. Sind noch Gedanken oder Fragen? Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Richtige deine Gedanken auf Christus, auf die Dinge, die droben sind. Kolosser 3, 1 bis 4. Dann würden wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen fürs Gebet, vielleicht jetzt.